NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Obacht, Autofahrer, Rasen und Drängeln wird erheblich teurer auf deutschen Straßen. Jedenfalls schlagen das die Innenminister vor auf ihrer Konferenz in Saarbrücken. Wir haben dazu gleich die Einzelheiten im Echo des Tages. Wir erläutern und kommentieren den andauernden Pilotenstreik bei der Lufthansa und den Protest dagegen von Seiten anderer Beschäftigter. Und wir berichten vom OPEC-Treffen in Wien. Die erdölexportierenden Staaten fahren nämlich die Fördermenge zu. Zurück. Und das heißt, die Preise von Öl und Benzin werden vermutlich steigen. Als erstes aber diese Geschichte. Ein Islamist beim Verfassungsschutz soll die islamistische Szene in Deutschland observieren. Die Meldung klingt wie ein schlechter Scherz, aber sie stimmt und es kommt noch schlimmer. Der Mann hat offenbar im Gegenzug den Verfassungsschutz ausspioniert. Michael Götschenberg, der Kollege, was ist da genau passiert?
Ja, der Mann ist 51 Jahre alt, ist im April beim Bundesamt für Verfassungsschutz eingestellt worden. Er hat bis dahin offenbar ein ganz normales bürgerliches Leben geführt, war früher bei der Bank, hat eine Frau, 4 Kinder, alles völlig unauffällig und ist dann eben dabei aufgefallen, dass er in einem islamistischen Chat sehr offen damit umgegangen ist, dass er beim Verfassungsschutz ist und hat angeboten, Islamisten dort beim Bundesamt einzuschleusen, möglicherweise einen Anschlag dort zu verüben. Und das Ganze ist eben dadurch aufgeflogen, dass er zum Chatpartner kurioserweise einen weiteren Mitarbeiter des Verfassungsschutzes hatte. Sehr kurios die ganze Geschichte und auf diese Weise ist er aufgeflogen.
Eine scharfe Eignungsprüfung neuer Mitarbeiter beim Verfassungsschutz ist ja eigentlich selbstverständlich. Wieso hat diese Prüfung hier versagt?
Ja, das ist im Moment die zentrale Frage und die muss der Verfassungsschutz jetzt beantworten, weil es dann natürlich um die Frage geht, sind diese Sicherheitsüberprüfungen gut genug oder ist einfach in dem Fall einfach geschlampt worden? Was definitiv ein Problem ist, ist, dass der Verfassungsschutz zurzeit sehr viele neue Stellen schafft. Es also darum geht, sehr viele neue Bewerber zu überprüfen. Die müssen dann ja auch ausgebildet werden, die müssen vorher ausgesucht werden. Und diese Sicherheitsüberprüfungen sind ohnehin sehr aufwendig. Also es kann einfach sein, dass man sich hier auch gerade mal verhoben hat und einfach zu viel auf dem Tisch hat. Und das andere ist, dass diese Sicherheitsüberprüfungen zum Teil über Monate dauern. Und weil das den Bewerbern zum Teil nicht zuzumuten ist, ist man eben auch dazu übergegangen, sie erst abzuschließen, wenn die Bewerber mit einer guten Prognose schon mal in ein vorläufiges Angestelltenverhältnis genommen worden sind. Und das kann eben natürlich auch ein Problem sein. Wobei nach meinen Informationen in diesem Fall die Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen war.
Einiges also schiefgelaufen in diesem Fall. Gibt es Reaktionen aus Politikerkreisen?
Ja, das ist doch eine ziemlich große Empörung heute hier im Bundestag und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, weil dieser Fall mal wieder über die Medien bekannt geworden ist. Heute tagt das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages. Da gehören diese Dinge hin. Der Fall ist nicht erst gestern bekannt geworden, also in den Medien schon, aber dem Verfassungsschutz natürlich schon viel länger bekannt. Und da steht die Frage im Raum, warum wurde das Parlamentarische Kontrollgremium nicht informiert? Und dann wirft es natürlich auch die Frage nach den Sicherheitsüberprüfungen auf, ob die nun eigentlich gut genug sind. Und da hat auch die Regierungskoalition aus Union und SPD so ihre Fragezeichen gesetzt. Und die wird der Präsident des Bundesamts ausräumen müssen.
Michael Götschenberg, vielen Dank. Inzwischen gibt es noch eine Reaktion. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat sich zu der Sache geäußert. Danach hat der betreffende Islamist beim Verfassungsschutz so wörtlich keine sicherheitsrelevanten Kenntnisse weitergegeben. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die momentanen Bußgelder reichen nicht, etwa bei Verkehrsverstößen. Deshalb wird Rasen in Zukunft erheblich teurer. Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter werden mehr geschützt vor Übergriffen und der Informationsaustausch zwischen den Ländern wird besser. Auf diese Kernpunkte haben sich die Innenminister von Bund und Ländern geeinigt auf ihrer Konferenz in Saarbrücken, die heute zu Ende gegangen ist. Und der saarländische Innenminister Klaus Bouillon fasst das Treffen so zusammen.
Diese Konferenz war geprägt von einer verantwortungsvollen Zusammenarbeit. Und dies hat dazu geführt, dass wir an allen 35 Punkten Einigung erzielt haben.
Und tatsächlich, es gibt sie, die Beschlüsse dieser letzten Konferenz des Jahres, der sich alle Länderminister anschließen können, egal ob von SPD- oder CDU-Seite. Auch den ein oder anderen Vorschlag mit spürbarer Tragweite. oder wie Bouillon es ausdrückt.
Wir haben jetzt diesmal eine Zäsur, wir haben einen Quantensprung. Das wäre die Voraussetzung, wenn diese Dinge umgesetzt sind, dass jede Polizistin und jeder Polizist in Deutschland mit einem Knopfdruck alle Daten erhält, dass wir miteinander vernetzt sind und dass die Dinge deutlich besser funktionieren als bisher.
Damit wollen die Innenminister ein altbekanntes Problem beheben. Bisher existieren 19 verschiedene Systeme in Deutschland, von Bundeskriminalamt bis zur örtlichen Polizeiwache. Kompatibel sind nur die wenigsten. Und deshalb sei die Lösung umso dringender, sagt auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Ein Polizist in Saarbrücken muss wissen, dass sein Kollege in Stuttgart gegen die gleiche Person ermittelt. Wir werden also die Ressourcen von Bund und Ländern bündeln, damit sich die Polizeibeamten wieder mehr um das kümmern können, wofür sie eigentlich ausgebildet sind. Aufklärung von Straftaten und Ermittlung von Straftätern und nicht um die Frage, wo und welche Daten in welches System eingetragen werden.
Der Beschluss dazu einstimmig wie vorgeschrieben. Ähnlich auch beim Thema härtere Strafen für Raser, die der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger präsentieren darf.
Es geht nicht darum, dass leichte Geschwindigkeitsübergrenzungen, die jeder von uns mal begeht, stärker geahndet werden sollen. Es geht um die Fälle, wo tatsächlich Menschenleben bedroht sind. Wenn jemand mit mehr als 100 Stundenkilometer durch innerorts durch die Stadt fährt, wenn bei 200 Stundenkilometern auf der linken Spur gedrängelt und genötigt wird, dort brauchen wir eine größere Abschreckung.
Allerdings, den Beschluss hat sich die SPD-Seite auch mit ihrem Verzicht auf einkommensgekoppelte Strafen erkaufen müssen. Hier hatte die CDU gemauert. Aber trotz aller vorgeblichen Einmütigkeit, es gibt sie, die klaren Frontlinien zwischen CDU und SPD. Angefangen bei den härteren Strafen für Einbrecher, wo de Maizière eine Mindeststrafe von einem Jahr fordert, Justizminister Heiko Maas dem Vernehmen nach aber wohl nur ein halbes Jahr in seinen Gesetzentwurf schreiben will. Und da wohl die deutlichsten Unterschiede, das Thema Abschiebungen. Die SPD sagt, die derzeitige Rechtslage reiche, sie müsse eben nur angewandt werden.
Aber ich glaube, wäre das falsche Signal von der Politik und von dieser Innenministerkonferenz, wenn die Politik ständig sich darüber streiten würde, welche gesetzgeberischen Veränderungen dafür erforderlich sind. Die brauchen wir aus meiner Sicht eigentlich gar nicht.
Deutlicher Widerspruch von de Maizière.
Ich glaube, dass wir dazu auch eine Gesetzesänderung brauchen. Herr Jäger hat gesagt, dass es möglicherweise auch ohne geht. Darüber wird weiter zu sprechen sein. Aber das ist zum Beispiel ein solcher Punkt.
Wer sich am Ende durchsetzt, Ausgang offen. Aber ganz so einträchtig, wie der Auftakt vermitteln sollte, war sie also doch nicht, diese letzte Innenministerkonferenz des Jahres.
Bericht von Janek Böffel aus Saarbrücken. Jetzt nach Berlin. Geld vom Staat, das nehmen auch Häuslebauer dankend an. Worum geht's? Bauministerin Barbara Hendricks plant eine Art Familienbaugeld. Die Idee, wer eine Wohnung in einem Ballungsraum kauft oder baut, der bekommt einen Zuschuss von bis zu 20.000 Euro. Beim Koalitionspartner CDU ist man allerdings wenig begeistert vom Vorpreschen der Ministerin, die heute weitere Vorschläge zum Wohnungsbau hatte. Christina Nagel.
Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Städten, sie ist schon jetzt hoch. Sie wird aber, so die Prognose von Bauministerin Hendricks, weiter steigen.
In absehbarer Zeit werden jährlich über 350.000 zusätzliche Wohnungen gebraucht und viele Städte sind ja jetzt schon durchaus am Limit.
Höchste Zeit also, gegenzusteuern. Die Bauministerin will den Stadtplanern künftig mehr Spielraum gewähren, indem sie das Baurecht erweitert, und zwar um eine neue Baugebietskategorie. Drei gab es bislang, die reinen Wohngebiete, Gewerbegebiete und die sogenannten Mischgebiete. Jetzt soll das urbane Gebiet dazukommen. Wenn der Bundestag dem Gesetzentwurf zustimmt, dann könnte in solchen Gebieten künftig höher und dichter gebaut werden.
Für diejenigen, die es genau wissen wollen, gerne auch in Zahlen. Statt 60% dürfen 80% des Grundstücks überbaut werden. Und die Geschossfläche darf 2,5-mal so groß sein wie in bisherigen Mischgebieten. Das heißt also, man darf stärker in die Höhe wachsen.
Und auch lauter darf es werden.
Nämlich um 3 dB.
Das klingt nach nicht viel und entspricht, wie Hendricks betont, auch weiterhin einem hohen Lärmschutzniveau, macht aber doch einen entscheidenden Unterschied aus. Jedenfalls hofft die Bauministerin, dass so in Innenstädten wieder mehr gebaut wird und unter anderem Brachflächen sinnvoll genutzt werden können. Arbeit und Wohnen sollen so stärker miteinander verwoben werden.
Wir wollen kompakte, nachhaltige Städte mit Arbeitsplätzen und kurzen Wegen,
die im besten Fall zu Fuß oder mit dem Rad bewältigt werden können. Für Hendricks ist die Baurechtsnovelle ein weiterer Schritt, die Städte fit für die Zukunft zu machen. Ob das Kalkül aufgehen wird, bleibt abzuwarten. Die Ministerin will aber noch mehr tun. Angesichts der massiv gestiegenen Preise für Wohnungen und Häuser in Ballungsräumen warb Hendricks heute erneut für die Einführung eines Familienbaugelds. Profitieren sollen Familien
mit einer Einkommensgrenze zu versteuerndes Einkommen als Familie von 70.000 Euro pro Jahr. Damit sind etwa 80% aller Paare umfasst. Und wir wollen das abhängig machen von der Zahl der Kinder.
Für das erste Kind soll es 8.000 Euro geben, für das zweite und dritte jeweils 6.000. Maximal gibt es 20.000 Euro. Sie hoffe sehr, so Hendricks heute in Berlin, dass sich das Projekt noch in dieser Legislaturperiode umsetzen lasse. Um ein Wahlgeschenk, fügte sie vorsichtshalber an, handle es sich aber trotzdem nicht. Die Opposition sieht das etwas anders.
Noch immer streiken sie, die Piloten der Lufthansa. Allein für heute sind knapp 900 Flüge gestrichen. Rund 100.000 Passagiere müssen gucken, wo sie bleiben. Und eins steht dabei fest: Mit jedem weiteren Streiktag sinken die Sympathiewerte der Piloten. Aydoğan Makasci berichtet, jetzt protestiert sogar der Rest der Belegschaft. Und zwar sehr lautstark.
Schämt euch, rufen die einen. Abzocker, Abzocker, tönt es von der anderen Seite entgegen. So sieht das aus, wenn die Stimmung im Unternehmen vergiftet ist, wenn Piloten und Bodenpersonal der Lufthansa bei zwei Demos aufeinandertreffen. Wolfgang Nitschke sitzt seit vielen Jahren für den Kranich im Cockpit. Für den Pilot geht es darum.
Man kann nicht verstehen, dass ein Konzern, der seit Jahren Milliardengewinne macht, uns das nicht zubilligen möchte, dass unsere Gehälter, die seit 2012 nicht angepasst wurden, endlich auch wieder angepasst werden.
Bettina Kasper arbeitet in der IT der Lufthansa. Sie findet, dass jeder einen Beitrag leisten müsse, um den Konzern zukunftsfähig zu machen. Auch die Piloten.
Generell hat sich in der Arbeitswelt haben sich die Konditionen sehr geändert. Das kann man gut finden oder nicht, aber das ist nun mal eine Realität. Und den Piloten geht es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich denke, auch sie müssen ihren Beitrag leisten.
Für das Bodenpersonal stellt sich nicht die Frage, wer Recht hat im aktuellen Tarifstreit und wer nicht. Es geht ihnen um eine Lösung nach langer Zeit. Es müsse Schluss sein mit dem zerstörerischen Streit. Dazu Birgit Rohleder vom Betriebsrat Boden Frankfurt.
Ja, wo soll man die Lösung finden? Bestimmt nicht, wenn man sich streikend gegenübersteht und keiner miteinander redet. Weil es muss ja eine Lösung her. Der Streik geht jetzt seit 5 Jahren. Irgendwann mal ist gut.
Unterschiedliche Sichtweisen, verhärtete Fronten. Schuld daran hat der Vorstand der Lufthansa. So sieht es jedenfalls Ilja Schulz, Präsident der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Gleichzeitig betont Schulz, dass Einheit nötig wäre im aktuellen Streit.
Wir müssten zusammenhalten. Von unserer Seite gibt es auch eine Solidarität über alle Berufsgruppen hinweg. Denn hier ist es das Management, was sich schon lange von den Mitarbeitern verabschiedet hat, schon lange die Mitarbeiter nicht mehr mitnimmt. Und da ist es wichtig, zusammenzuhalten und sich eben nicht spalten zu lassen.
Und wie bewertet das Management die Demos heute? Relativ gelassen. Es habe ihn traurig gemacht, so etwas mit anzusehen, sagt Vorstand Harry Hohmeister. Gleichzeitig meint er, Positives erkannt zu haben.
Die Lufthansa hat eine sehr, sehr langjährige und stolze Geschichte. Und ich glaube, ein paar Tage Streik machen diese Geschichte nicht kaputt, sondern werden irgendwann Teil der Geschichte sein für eine bessere Zukunft.
Schon in ein paar Tagen will das Unternehmen in die Verhandlungen einsteigen, wenn die Vereinigung Cockpit mitmacht. Dazu liegt auch ein neues Angebot auf dem Tisch. 4,4% mehr Lohn in 2 Stufen. Dazu eine Einmalzahlung.
Tja, Piloten der Lufthansa, das ist eine besondere Gruppe innerhalb der Belegschaft. Klein, aber mächtig eben unter Führung der Vereinigung Cockpit. Und das in Zeiten, wo die Zukunft des Unternehmens auf dem Spiel steht. Manch anderem Lufthansa-Mitarbeiter, wir haben es eben gehört, geht der Streikkurs der Piloten mittlerweile gewaltig auf die Nerven. Zu Recht? Hier ist die Meinung von Horst Kleuser.
Es reicht. Die Botschaft der Piloten ist angekommen. Sie brauchen mehr Geld, sie bekommen nicht, was sie verdienen. Nach fast 4.500 gestrichenen Flügen mit über 500.000 Passagieren weiß jetzt jeder, dass die Not der Flugkapitäne dringend gemildert werden muss. Zwar drohen weder Armut noch Entlassung, weder Herabstufung noch Verelendung, aber wenn der Lufthansa-Konzern verdient, wollen sie eben auch mehr haben. Für ein höheres Gehalt zu streiken, ist nicht nur legal, das Grundgesetz garantiert auch das Recht. Doch ob es immer auch legitim ist, sagt das Gesetz nicht. Stahlarbeiter, die vor dem Ausstanden, auch Müllwerker oder ausgebotete Drogerieverkäuferinnen, durften mit der Solidarität der Bevölkerung rechnen. Der nervige Lokführerstreik machte immerhin deutlich, dass hohe Verantwortung keineswegs auch immer gut bezahlt wird. Höchste Verantwortung tragen auch Schulbusfahrer, Ingenieure im Atomkraftwerk und OP-Schwestern. Ihnen allen vertrauen wir auch unser Leben an. Verdienen tun sie nur einen Bruchteil der Piloten. Das Einstiegsgehalt der Lufthansa-Piloten liegt bei 73.000 Euro. Es kann bis weit über 250.000 Euro im Jahr wachsen. Die nun eingeforderte Erhöhung von über 20% macht bei einem Durchschnittspiloten, der, sagen wir, 180.000 Euro brutto verdient, etwa 36.000 Euro aus. Plus. So viel verdient mancher Lufthanseat nicht im ganzen Jahr. Deshalb sind heute etliche Kollegen auch vom Bodenpersonal nur ein paar hundert Meter von den Piloten entfernt auf die Straße gegangen. Sie haben die Nase voll. Denn so langsam aber sicher dämmert es den anderen 100.000 Mitarbeitern der größten deutschen Fluggesellschaft, dass mehr auf dem Spiel steht als ein fast obszöner Gehaltszuwachs der Piloten. International wird an der Zuverlässigkeit der Airline gezweifelt. Die Buchungszahlen stürzen ab. Geschäftskunden meiden den Kranich. Und die Chefs von Ryanair und EasyJet, Emirates und Etihad reiben sich vergnügt die Hände. Nicht der Wettbewerb allein gefährdet die Lufthansa, das schaffen etwa 5.000 Piloten auch von innen. Doch sie übersehen, dass sich der Luftraum verändert hat. Billigflieger mit zugegeben teilweise haarsträubenden Geschäftsmodellen greifen auf praktisch allen europäischen Strecken und auf bald allen deutschen Flughäfen an. Staatlich gestützte Airlines vom Golf fliegen zu Preisen, die mit deutschen Gehältern schlicht nicht darstellbar sind. Das wissen natürlich auch die Lufthansa-Piloten. Trotzdem tun sie so, als lebten sie auf einem anderen Stern. Besitzstandsdenken, Privilegien wie früher und das alles bei einem wohlverdienten Ruhestand mit 59 Jahren. Ins Jahr 2016 passt das alles nicht. Und es passt auch nicht zur sozialen Stimmung im Lande, wo viele ganz normale Arbeitnehmer gerade soeben über die Runden kommen. Von denen sollten sich die Bestverdiener im Cockpit keine Solidarität mehr erwarten. Warum auch?
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Horst Kleuser. Und wir bleiben beim Thema Geld. Kleinaktionäre können womöglich auf Schadenersatz von der Telekom hoffen. Das ist die Nachricht des Tages aus Frankfurt. Das dortige Oberlandesgericht nämlich hat heute einer Musterklage stattgegeben. Im Kern geht es um den Börsengang der Deutschen Telekom vor 16 Jahren, dessen Verkaufsprospekt einen gravierenden Fehler enthalten hat. Wenn sich das Urteil durchsetzt, dann wird's teuer für die Telekom. Roman Warschauer.
Den bereits vom Bundesgerichtshof im Jahr 2014 festgestellten Fehler im Verkaufsprospekt zum dritten Börsengang hat die Telekom zu verantworten. Zu dieser Feststellung ist das Oberlandesgericht Frankfurt heute gekommen. Und Andreas Tilp, der den mittlerweile verstorbenen Musterkläger im Telekom-Verfahren vertritt, ist dementsprechend begeistert.
Die Telekom konnte nicht beweisen, dass sie kein Verschulden hat. Sie konnte nicht beweisen, dass sogenannte ausfüllende Kausalitäten vorlagen. Es ist ein Sieg auf voller Linie.
Die Telekom hatte in dem Verkaufsprospekt im Jahr 2000 an zwei Stellen das Wort Verkauf verwendet. Obwohl die Milliardenbeteiligung an dem US-Unternehmen Sprint nicht verkauft, sondern nur an eine Telekom-Tochter verschoben wurde. Neben der Schuldfrage sollte das Gericht auch die Frage nach der Kausalität beantworten. Also führte der Fehler dazu, dass ein Anleger eine falsche Entscheidung getroffen hat. Gerichtssprecher Ingo Nöhre zur Feststellung des Gerichts.
Das könne hier nicht allgemein für alle 16.000 Fragen entschieden werden, sondern das müsse im jeweiligen Einzelverfahren, also wieder bei den Landgerichten, vor Ort dann durch Beweisaufnahme erhoben werden.
Das heißt also, im Zweifelsfall können noch Jahre vergehen, bis alle individuellen Fälle bewertet wurden. Deswegen appelliert Klägeranwalt Andreas Tilp an die Telekom.
Wir empfehlen der Telekom dringend darüber nachzudenken, jetzt einfach zu zahlen und diesem aus unserer Sicht unwürdigen Schauspiel ein Ende zu machen. Ansonsten wird nur einer verdienen, und zwar viele Millionen an Gebühren. Das wird der Anwalt der Telekom sein.
Die Telekom selbst gab sich nach der Verkündung im Gerichtssaal recht schmallippig. Die Entscheidung habe einen überrascht. Man werde nun die schriftliche Begründung abwarten und dann entscheiden, ob man Rechtsbeschwerde einlegt. Es ist also gut möglich, dass sich auch noch einmal der Bundesgerichtshof mit dem Telekom-Fall befassen muss.
Jetzt ins Ausland. Für die Verteidigung Europas sind vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika zuständig. Dieser Grundgedanke besteht seit dem Kalten Krieg. NATO hin oder her. Der künftige US-Präsident Donald Trump stellt sich die Zukunft aber anders vor. Er will Kosten und Anteil der US-Verteidigung vermindern. Für Europa heißt das, wir müssen dann offensichtlich mehr tun. Deswegen kündigt die EU-Kommission heute einen milliardenschweren Rüstungsfonds an, der die europäischen Armeen schlagkräftiger machen soll. Einzelheiten von Kai Küstner.
Jetzt erst recht. Getreu diesem Motto trieb die EU in den Tagen nach den US-Wahlen ihre Pläne voran, aus der Europäischen Union eine echte Verteidigungsunion zu machen. EU-Kommissar Katainen, in Brüssel für das Thema Investitionen zuständig, wollte aber vermeiden, Donald Trump die Rolle des Motors bei der EU-Verteidigung zuzuweisen. Den Antrieb, in Europa die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu vertiefen, gebe es schließlich seit dem Jahr 2014.
This project has nothing to do with the American elections.
Dieses Projekt hat nichts mit den US-Wahlen zu tun, lassen Sie uns das festhalten, so Katainen. Bei aller Unklarheit darüber, was Donald Trump als künftiger US-Präsident mit der NATO vorhat, dass er den Europäern höhere Verteidigungsausgaben abverlangen wird, gilt als so gut wie sicher. Auch auf EU-Ebene jedenfalls kommt man zu der Erkenntnis, dass vorhandenes Geld klüger ausgegeben werden kann, indem man sich bei Rüstungsinvestitionen abspricht. Die Kosten, die der EU auf diesem Gebiet entstehen, dass man hier kein gemeinsames Europa hat, werden auf 25 bis 100 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Rechnet Binnenmarkt- und Industriekommissarin Biankowska vor. Alles in allem seien die Europäer hinter den Amerikanern die Nummer zwei bei den weltweiten Militärausgaben. Wegen der großen Zersplitterung sei man aber bei Operationen immer noch stark abhängig von den USA, heißt es nun in dem Kommissionspapier. Jetzt will die Brüsseler Behörde mit einem speziellen Fonds gemeinsame Rüstungsprojekte vorantreiben. Es ist offensichtlich geworden, dass die Einzelstaaten ihre Bürgerinnen und Bürger ohne vertiefte Zusammenarbeit nicht schützen können.
And better cooperation in defense.
So EU-Kommissar Katainen. Der erklärte, dass ab dem Jahr 2020 jährlich rund 500 Millionen Euro in einen gemeinsamen Topf fließen sollen, aus dem dann europäische Rüstungsprojekte bezahlt werden sollen. Angefangen von der Forschung bis hin zur Produktion. Als Beispiele werden etwa gemeinsame Drohnen oder neue Kampfhubschrauber genannt. Schmackhaft gemacht werden soll den Mitgliedstaaten das Einzahlen in den Fonds unter anderem damit, dass die Gelder bei der Berechnung der jeweiligen Minusbeträge im Haushalt unberücksichtigt bleiben sollen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini findet jedenfalls, eine stärkere Zusammenarbeit auch in Sachen Rüstung sei notwendig, damit Europa die nötigen Mittel in der Hand habe, um für die eigene Sicherheit zu sorgen.
This is at the basis.
Dies alles bildet die Grundlage für eine glaubwürdige Europäische Union auf dem Gebiet der Verteidigung und Sicherheit. Es geht darum, ein globaler Sicherheitsgarant zu sein. Es geht auch darum, eine starke, intelligente industrielle Basis zu haben.
Innovative European Industrial Base.
Wie viel oder wenig Europa die EU am Ende bei der Verteidigung zulässt, kommt letztlich auf die Einzelstaaten an und vermutlich auch auf den neuen Mann im Weißen Haus, Donald Trump. Auch wenn das in Brüssel keiner so laut sagt.
Bericht von Kai Küstner. WDR 5 ist hier und NDR Info mit dem Echo des Tages. Nach und nach wird bekannt, wer ab 20. Januar in Washington das Sagen hat. Donald Trump, na klar, als Chef im Weißen Haus. Es wird bestimmt interessant, aber auch die Ministerliste, die füllt sich. Seit heute kennen wir die Namen von zwei weiteren Personen, nämlich den künftigen Finanz- und den künftigen Wirtschaftsminister. Beides Posten, die auch für uns in Europa enorm wichtig sind. Sabrina Fritz kennt die Personalien und sie beginnt beim neuen Finanzminister.
Der Mann versteht auf jeden Fall was von Geld. Steve Mnuchin hat sein Geld bei der Investmentfirma Goldman Sachs gemacht. Sein Vermögen wird auf 40 Millionen Dollar geschätzt. Damit hat Trump ein Wahlversprechen wahrgemacht. Er hat einen Außenseiter nach Washington geholt. Auf die Frage, ob ihm die mangelnde Regierungserfahrung nicht schaden könnte, sagte Mnuchin: Mein Fokus war, Kredite zu vergeben und ich weiß, wie man Geld an Firmen verleiht und wir werden die Auflagen lockern. Journalisten hatten ihn im Trump Tower in New York abgefangen und Fragen zu seiner künftigen Finanzpolitik gestellt. Von Sparen war dabei jedenfalls nicht die Rede. Er will massive Steuererleichterungen für Unternehmen und Privatpersonen.
Lowering corporate taxes so we make US companies the most competitive in the world. And the personal income taxes, where we're going to have the most significant middle income tax cut.
Er versprach die größten Steuererleichterungen seit Ronald Reagan. Außerdem will er Milliarden für die Infrastruktur ausgeben. Als Finanzminister ist er auch für den Haushalt zuständig. Wie er all die Steuerausfälle und Megaausgaben finanzieren will, dazu gab es noch keine Antwort. Der 53-Jährige ist in New York geboren. Auch sein Vater war schon Investmentbanker bei Goldman Sachs. Nachdem Steve Mnuchin die Wall Street verlassen hat, finanzierte er Filme in Hollywood, darunter den Kassenschlager Avatar. Im Wahlkampf war er dafür verantwortlich, Spendengelder für Donald Trump einzusammeln. Der künftige amerikanische Finanzminister ist mit der Schauspielerin Luise Linden verlobt. Das Paar lebt noch in Kalifornien. Auch das zweite wichtige Wirtschaftsressort ist künftig in der Hand eines Investmentexperten, Wilbur Ross. Er wurde vor 2 Tagen 79 Jahre alt und soll Wirtschaftsminister werden. Er hat Milliarden mit Firmenkäufen und Verkäufen gemacht. Und er hat sich maßgeblich dafür ausgesprochen, das Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada neu zu verhandeln.
Our deficit in trade is over half a trillion dollars a year.
Wir haben fast eine halbe Billion Handelsdefizit. Und wenn wir das nur halbieren, gibt es mehr Umsatz für Unternehmen und mehr Jobs.
More for the economy, more tax productive revenue, more jobs.
Auch er setzt darauf, die Wirtschaft erstmal zu stimulieren und die Früchte davon später einzutreiben. Mit Zahlen sind diese Pläne allerdings bislang nicht hinterlegt.
Jetzt die Ölpreise. Das ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt in den letzten Jahren bei diesen Preisen. 2012 kostete ein Barrel Rohöl über 100 US-Dollar, Anfang dieses Jahres nur noch 30 US-Dollar. Seitdem steigen die Preise aber wieder und die Entwicklung rauf und runter hat auch damit zu tun, wie viel Öl gefördert wird. Darum ging es auch beim Treffen der OPEC, der erdölexportierenden Länder, in Wien. Dieses Treffen ist heute zu Ende gegangen und der Beschluss dort lautet, die Fördermenge wird verringert, zum ersten Mal seit 8 Jahren. Stefan Oschwart.
Die OPEC-Staaten werden ab Januar weniger Öl fördern. Das kündigte Katars Ölminister und Kartellvorsitzender Mohammed bin Salih al-Sadr auf einer Pressekonferenz in der Wiener Zentrale an.
OPEC reduces approximately 1.2 million barrels a day.
Die OPEC wird täglich etwa 1,2 Millionen Fass Rohöl weniger fördern, sagte er, um ein Limit von 32,5 Millionen Fass pro Tag zu erreichen. Mit dieser Maßnahme solle der Markt stabilisiert werden. Um das Ziel zu erreichen, wird die Mitgliedschaft Indonesiens ausgesetzt. Das asiatische Land fördert etwa 700.000 Fass Rohöl am Tag. Es habe aber auch eine Einigung mit Erdölproduzenten gegeben, die nicht Teil des OPEC-Kartells sind.
I'm glad to report that
ich bin froh zu berichten, sagte al-Sadr, dass Russland sich verpflichtet hat, 300.000 Fass Öl am Tag weniger zu fördern. Auch andere Nicht-OPEC-Länder hätten sich dazu verpflichtet. Sie würden im gleichen Maße wie Russland ihre Förderquoten reduzieren. Russland ist wie viele andere Staaten auch auf die Einnahmen aus dem Ölgeschäft angewiesen und hatte massiv gefördert. Da die OPEC seit 2008 die Förderquoten nicht gesenkt hatte, waren die Ölpreise im Keller. Vor der heutigen Einigung kostete ein Fass Rohöl 47 US-Dollar. Im Tagesverlauf zog der Ölpreis an. Heizöl und Sprit könnten also künftig teurer werden. Im Grundsatz war die Kürzung der Förderquote bereits bei einem Treffen in Algerien im September beschlossen worden. Das Kartell war aber in der Frage zerstritten. Insbesondere lähmte die Konkurrenz zwischen Riad und Teheran. Der Iran will nach dem Ende der Sanktionen im nächsten Jahr wieder stärker in die Förderung einsteigen.
Und dann noch das Sommermärchen 2006. Das lässt uns immer noch nicht los, denn immer noch gibt es den Verdacht, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist bei der damaligen Fußball-WM. Stichwort zweifelhafte Millionenzahlungen, womöglich Vetternwirtschaft. Heute wurden in diesem Zusammenhang Razzien der Ermittler in der Schweiz bekannt. Ein Bericht von Dietrich Karl Meurer.
Bereits vor einer Woche fanden an mehreren Orten der Deutschschweiz Hausdurchsuchungen statt. Das bestätigte die Schweizer Bundesanwaltschaft in Bern. Im Visier dieser Ermittlungen steht der langjährige ehemalige FIFA-Generalsekretär Urs Lindsay. Wo genau die Razzien durchgeführt wurden, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Bestätigt wurde jedoch, dass die Maßnahmen im Zuge der bereits laufenden Ermittlungen zum Sommermärchen 2006 stattgefunden haben. Dabei geht es um Ungereimtheiten rund um eine Zahlung des Deutschen Fußballbundes in Höhe von knapp 6,7 Millionen Euro. Sie sollte zur Finanzierung einer Gala-Veranstaltung beitragen. Die Party fand jedoch nie statt. Das Geld wanderte über verschiedene Konten, unter anderem in die Schweiz und weiter nach Katar. Wofür die Summe tatsächlich verwendet wurde, ist bislang unklar. In diesem Fall ermitteln die Schweizer Behörden bereits gegen den damaligen WM-Chefkoordinator Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach sowie gegen den ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst Rudolf Schmidt.
Soweit das Echo des Tages an diesem Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.